Besser als du denkst. Das soll das Motto heute sein und auch am nächsten Sonntag. Ich habe mir gedacht, dass ich mit euch nachdenke über die Berufungsgeschichte Gideons. Der Gideon, ein einfacher, bescheidener Mann, der eines Tages mit wenigen 300 Männern vor einem Heer steht von 135.000 Midianiter-Feinden. Ein Job, den er sich nicht ausgesucht und gewählt hat. Nein, Gott hat ihn dafür auserkoren, Retter des Volkes Israel zu sein. Und dieser Gideon, von dem wollen wir es haben, heute und nächsten Sonntag. Es ist so eine Geschichte, die habe ich schon als kleiner Junge aufgenommen, aufgesaugt, gehört. Das war spannend natürlich zu sehen und mitzuerleben, wie es da zu und her ging. Mit der großen Botschaft, es ist besser, als du denkst. Wenn du Gott vertraust, kommt es besser, als du denkst. Deine Berufung kann höher sein, als du dir vorstellen kannst. Gottes Möglichkeiten sind weiter, größer, als du dir das ausmalen willst oder kannst. Besser, als du denkst. Und heute sind wir nun im Gottesdienst und wollen uns ja auch von Gott berühren lassen. Nicht nur etwas emotional, sondern wirklich im Geiste, im inwendigen Menschen. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ist besser, als du denkst. Er ist größer, als du denkst. Und er ist weiser, als du denkst. Er ist kreativer, ideenreicher, als du dir vorstellen kannst. Und ich möchte dazu beten, Herr, öffne unsere Herzen und lass etwas von diesem Geist, dieser Geschichte, von dieser Dimension und Kraft auf unser Leben abfärben und dass wir sehen, Jesus, du lebst unter uns. Ich bitte dich für diejenigen unter uns, die resignierend ihren Weg gehen, die Fragen und Zweifel haben, die im Grunde genommen vielleicht sogar innerlich abgestellt haben oder einfach enttäuscht sind. Ich bitte dich für diejenigen, die große Hoffnung haben und bangen, Gebete auf dem Herzen tragen, greif du ein und zeig dich als großen, mächtigen Herr. Amen. Die Berufungsgeschichte von Gideons, sie beginnt ja folgendermaßen. Im Kapitel 6 des Richterbuches, im Vers 11, da lesen wir doch, dass Gideon im nahegelegenen Weinkeller, dem Weinkelter, vorzufinden war. Der Engel des Herrn kam zu Joasch, das war der Vater von Gideon, bei der Eiche zu Ophra, und dort im nahegelegenen Weinkelter war Gideon. Was machte er dort? Den Wein zählen oder Trauben pressen oder irgendwie da eher im feuchten Bereich, im dunklen Bereich, im geschützten Bereich. Weit gefehlt, wenn wir meinen, es ginge darum. Und das, was wir nun lesen in diesem Vers 11, spricht Bände. Er war dort am Weizendreschen, an einem sehr ungewohnten Ort. Man drischt kein Weizen in einem feuchten, dunklen Loch, wenn ich es mal so übertreiben will, sondern an der Sonne, wo es trocken war, wo viel Platz war, die Weizen auszubreiten, diese Frucht, diese Ernte zu verarbeiten. Und doch nicht in einem Weinkeller. Weshalb? Die Erklärung kommt gleich. Um die Ernte, den Weizen, vor den Midianitern zu verbergen. Das war die große Not, eine große Verzweiflung im Volk Israel. Es herrschte Terror im Land. Man liest am Anfang von Kapitel 6, dass die Midianiter und Amalekiter die Israeliten bedrohten und richtig ausnahmen und bekämpften, indem sie die Weizenfelder in Brand setzten. Sie umstellten die Scheunen, die Farmen. Sie beschlagnahmten die Mähdrescher und unter Waffenbegleitung walzten sie alles ab, grasend ab. Sie beschlagnahmten es für sich. Es war so wie eine Strategie, das Volk aushungern zu lassen. Die Leute flohen in die Berge, in die Täler. Sie versteckten sich dort. Und die Glück hatten wie Gideon, die noch etwas ernten konnten vom Weizen, die haben es dann versteckt. Und im Versteck haben sie es verarbeitet. Ein jämmerliches Bild, man liest im Vers 5, die Midianiter machten sich her übers Land so zahlreich wie die Heuschrecken. Kein Schutz, Resignation, ein deprimierendes Bild, ein Volk, das sehr in der Defensive war, unterdrückt. Und nun, da hinein beginnt Gottes Geschichte. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Lesen wir da. Engel des Herrn. Wenn da steht Engel des Herrn, im Alten Testament kommt es immer wieder mal vor, dann war das ein besonderer Engel. Manche Ausleger sind sich einig, das ist nicht nur einfach ein Engel, sondern da ist Jesus, der ja schon lebte, seit der Erschaffung der Welt, auch schon zu allen Zeiten, dass er da, dort punktuell auftrat als Mensch oder als Engel. Manchmal ist die Rede, dass der Herr sprach, wir sehen es noch im Text auch noch, und Gott sprach. Wie auch immer, jedenfalls bekommt Gideon Besuch vom Himmel. Besser als du denkst. In einer solchen Situation betritt Gott den Plan, die Erde. Er ist Gideon nahe, als er denkt. Und da sehen wir nun, wie der Engel des Herrn Gideon begrüßt. Gegrüßt seist du, Sohn des Joasch aus dem Stamm Manasse. Gegrüßt seist du, Gideon, der du hier im Keltern unter der Unterdrückung der Midianiter leidest, in Angst und Schrecken. Nein, so steht es nicht in der Bibel. Es ist ein anderer Gruß. Anders wird Gideon begrüßt. Der Engel des Herrn sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Das ist eine Anrede. Gott sagt, du starker Kämpfer, du tapferer Held, Gideon. Da musste Gideon schon ein paar Mal hinhören. Hey, Moment mal. Es sieht so aus, wie Gott dem Gideon einen neuen Namen gibt. Eine neue Bezeichnung. Gott sagt so, Gideon, tapferer Held, das passt zu dir. Ich nenne dich so, tapferer Kämpfer, starker Held. Wir wissen alle, was das ausmacht mit einem. Wie man genannt wird, wie man bezeichnet wird. Du Flasche, du Versager, Feigling, armes Würstchen, armer Schlucker oder eben Held, Kämpfer, mutige Frau, bestes Mami der Welt, bester Papi, Hero, Perle im Reich Gottes, treuer Mitstreiter und so weiter. Hey, wir wissen, was gut tut, was wichtig ist. Und Gott macht es auch so mit dir. Paulus nennt die Gemeinde in Korinth, die zerstrittene Gemeinde, die chaotische Gemeinde, wie nennt er sie? Ihr Geheiligten Gottes, ihr Berufenen in Christus. Das ist einen Titel, das ist eine Benennung, nicht wahr? Und Jesus, wie nennt er seine Jünger, als sie einmal ängstlich waren, dann auch wieder hochmütig über sich dachten und kleingläubig? Jesus ruft sie: Kinder, meine Freunde, meine Freunde. Gott sieht dich besser, als du denkst. Wenn du in Jesus bist, wenn du Jesus kennst, ist die Voraussetzung natürlich, eine angenommen zu sein, das zu wissen im Glauben, das auch angenommen haben und kapiert zu haben. Ja, von mir aus kommt nichts, aber ich habe ja jemanden. Jesus nennt dich du meine Frucht, meine Rebe am Maiweinstock. Du mein Tempel meines Geistes. Was sind das für Ausdrücke? Er nennt dich in deiner wahren Identität. Ich muss bei dieser Aussage einfach stehen bleiben, wie Gott den Gideon nennt. Wir lesen nachher, wie Gideon sich selber anschaut. Gott sieht auch das, was dich wirklich ausmacht. Was nun deine Stellung ist, dein Sinn im Leben, deine Funktion, deine Bedeutung. So findet das Gott. Und er sieht dein Potenzial, er sieht auch deine Stärken, die auch zum Tragen kommen, wenn du in seiner Spur laufst, wenn du dich darauf einlässt, wozu Jesus dich haben will und berufen hat. Ja, und dann sehen wir, wie Gideon reagierte. Die Antwort lautet bei Gideon einfach so viel: Ach, mein Herr, ach, er ist so menschlich. Ein Riesenseufzer. Ach, Herr, was du da sagst, weißt du denn nicht? Ach, du weißt doch, ja, du weißt es doch schon, wie es steht. Nun beginnt der Gideon sein Jammergesang, seine Klagen. Herr, meine Sippe, das steht etwas weiter, zwei Verse weiter, meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Zu schwach, zu jung und was auch alles dazu kommt. Merkt ihr, worüber sich Gideon definiert? Über seine Herkunft, über seine Zugehörigkeit, darüber, wie die Leute im Stamm über seine Familie, Verwandtschaft denken, wie er sich selbst fühlt, über sein Alter. Darüber definiert sich Gideon. Kommt uns etwas bekannt vor, nicht wahr? Aber da gibt es ja all die Geschichten in der Bibel. Ich liebe sie deshalb. Oder Mose fühlte sich zu unbegabt, Jesaja fühlte sich zu unrein, Jeremia zu jung und Abraham zu alt, inklusive Sarah. Und da gibt es noch viele andere mit ungeeignet, unfruchtbar, zu abgelehnt, zu unerfahren, mit falscher Nationalität und. So sieht es doch immer wieder aus. Und weißt du was? Das ist normal. Das ist nichts außerordentlich. Das ist ja die Regel. Du passt nie ins Format Gottes. Es braucht das auch nicht. Meinst du wirklich, dass Gott das nicht wüsste? Und nun kommt ja noch was weiteres dazu, ein weiteres Problem, das Gideon im Wege stand. Wir lesen da im Vers 13, wenn ihr weiterlesen, oben. Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wenn Gott wirklich Liebe ist, warum lässt er mich im Leid schmoren? Wenn Gott die Kraft ist und der Beweger und ihm alles möglich ist, warum geht es nicht vorwärts? wenn Gott alle Dinge möglich sind? Warum leide ich in meiner Krankheit, wenn Gott Gebet erhört? Warum antwortet er nicht? Kennst du diese Fragen? Wenn der Herr doch, warum? Also Gideon kannte sie. Und meine Lieben, mich beeindruckt, wen Gott da wählt. Einen solchen Mann, der ehrlich ist mit seinen Zweifeln und Fragen und mit seinem Selbstbild, das er noch hat. Gott wählt diesen Mann. Er wählt nicht jemanden, der theologisch und mit geistlicher Gelassenheit alles erklären kann, bei dem der Glaube in allem aufgeht. Nein, Gott wählt jemanden, bei dem der Glaube nicht immer funktioniert. Ein solcher Mann will Gott haben in seinem Projekt. Und das ist ein Wahnsinnsprojekt. Für kleine, große Aufgaben sucht Gott sich Menschen, genau wie du und mich. Meine Lieben, das ist doch der Grund, warum ich überhaupt Pastor wurde und ich immer noch Pastor bin, seit über 30 Jahren. Das gibt mir Trost und sagt, okay, es darf so sein. Ich glaube, Gott sagt auch dir, heute besuche ich dich, du tapfere Heldin, du starker Mann. Willkommen. Ich meine dich. Ach, deine Fragen, ich weiß schon. Aber lassen wir die einfach mal stehen. Lassen wir mal stehen. Und wir sehen, dass Gott auf diese Frage nicht eingeht. Und das ist okay. Aufrichtige Zweifel gehören zu einem Glauben. Ich sage aufrichtige Zweifel, ehrliche Zweifel, nicht negativ beabsichtigte Zweifel. Ich nehme mir das Recht zu zweifeln, weil ich sowieso denke und so, ja, sondern das aufrichtige Frage und nicht verstehen. Damit zeige ich doch, dass ich noch ganz Mensch bin und mein Krebs sehr klein ist und Gott der Große ist. Aufrichtige Zweifel dürfen sein, die nicht uns in die Ablehnung oder in die Rebellion führen, sondern uns zu Gott hintreiben mit unserer Not auf dem Herzen. Der aufrichtige Zweifler zweifelt nicht an Gott grundsätzlich, aber er ist schon verzweifelt manchmal mit Gott und wie er vorgeht. Gideon leidet. Er leidet. Und er ist noch nicht am Ende mit seiner Not, dem Aussprechen seiner Not. Er sagt noch Folgendes. Und vielleicht ist das auch etwas, was aus deinem Herzen spricht. Ich hoffe es eigentlich auch. Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Ja. Moment, habe ich da. Egal, ihr habt gut zugehört, jetzt sind wir weiter da beim Beamerbild. Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Hallo, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. So sieht's aus. Wo sind die Wunder? Ich mag doch nicht immer die alten, sind ja schöne Geschichten hören, ja, wie Gott wirklich ist. Aber jetzt hat denn Gott einfach mal so getan, damit man das mal weiß. Und ihr wisst ja jetzt, wie ich bin. Und habt ihr das nicht mehr nötig. Jetzt gilt es einfach zu glauben. Schon auch. Es heißt in der Bibel, der Glaube, der nicht sieht, ist ein segensreicher Glaube. Dass wir nicht von den Gefühlen, den momentanen Erfahrungen uns abhängig machen. Aber Gott ist doch der gleiche. Herr, dass du den Himmel zerrissest und führest hinab, rufen die Propheten. Der Gideon leidet. Wo bleiben die Wunder? Wie geht es dir? Ja, man kann das irgendwie, dann versucht man es theologisch zu erklären. Zur Zeit der Apostel, da waren die Wunder nötig und so weiter, die hatten eine bestimmte Vollmacht und das ist nun vorbei. Und dann ist es okay so. Glauben wir das wirklich? Natürlich sind wir noch nicht im Himmel und Gott wird immer so blitzlichtartig, so möchte er sein Reich präsentieren. Natürlich, Jesus Christus kommt erst. Wir werden sterben mit einem vielleicht ja, kranken Leib. Es wird mal zu Ende gehen, wenn Jesus nicht schon vorgekommen ist. Aber er ist doch der gleiche Herr und er tut Wunder. Sonst musst du diese Missionsgeschichte nicht mehr lesen, weltweit, wo andere Dinge passieren, die bei uns nicht sind. Wir gleichen ganz stark dieser Zeit von Gideon. Er leidet darunter. Wisst ihr, es gibt auch das vom Feind, das Rauben der Ernte, der geistlichen Ernte. Und wir stehen darin. Geistliche Ernten, die geraubt wurden, aufkeimende Fruchten, die der Feind gestohlen hat, ausgestreuter Samen von Vögeln gefressen, neues Leben von Unkraut, vom Unkraut des Vergnügens und des Wohlstands erstickt. Darunter, leidest du darunter? Wollen wir uns damit abfinden? Nein. Und Gideon war ein solcher. Er hatte keine Antworten. Und er sah seine Wenigkeit und sein erbärmliches Umfeld. Aber wisst ihr, was er getan hat? Den wenigen Weizen, die wenige Saat, die Frucht gebracht hat, diese kleine Ernte, diese hat er genommen und geschont und geschützt und verarbeitet. Das Kleine, im Wenigen treu zu sein, das ist auch deine Bestimmung. Also, noch einmal zurück, wie reagiert Gott auf Gideons Klagen? Er hat ja nicht eine Antwort gegeben, eben auf seine Fragen. Aber Gott hat doch reagiert. Und wie Gott reagiert hat. Dem Gideon blieb der Kiefer hängen. Der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir den Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Und du hast die Kraft dazu. Also, er muss schon schwer schlucken. Aufgrund von dem, allem, was jetzt Gideon gesagt hat, hast du nicht gehört, Herr? Du bist gemeint. Mach du einen Unterschied aus. Versteht ihr? Auch wir, du und ich, wir haben die Wahl, uns zu entscheiden. Bleiben wir stehen bei unseren Wenn und Aber, unseren Erfahrungen und unserer Selbstenttäuschung und Unmöglichkeiten? Oder gehen wir einen Schritt? Lassen wir uns von Gott rufen. Gott ruft Gideon. Bleib nicht sitzen bei deinen Fragen und Selbstmitleid. Und er lässt sich rufen. Wer hat schon von diesem Mann gelesen oder ihn schon gesehen, vielleicht auf dem Fernsehen, so, der Nick Vujicic, der Mann ohne Arme und Beine. Ein Mann, der als Junge, als kleines Kind und dann als Schüler, als Teenager und so weiter lernen musste, dass sein Leben wertvoll ist und dass Gott ihn begabt hat und gesegnet hat und dass er trotz seiner Handicaps, ja gerade mit ihm wegen seinen Handicaps, ein enormes Licht und Salz sein darf. Was muss das für ein Weg sein? Und so ist er weltweit unterwegs, um Teenager in ihren Selbstzweifeln zu trösten und herauszufordern und Geschäftsleute, ihnen zu zeigen, worum es wirklich geht. Und allen anderen Menschen in die Botschaft zu vermitteln, dass es Hoffnung gibt. Er hat diesen Satz geprägt, gefällt mir. Er sagt, wenn kein Wunder passiert, dann sei selber eins. Indem du aufstehst und eben diesen Unterschied ausmachst und sagst, ja, an mir selbst soll Jesus ein Wunder tun. Dass er trotz meiner Geschichte, trotz meinen Gedanken und weiß was, mich für seine Ziele einsetzen kann, gebrauchen kann. Besser als du denkst. In deinem Leben hast du immer eine Wahl oder zwei Möglichkeiten. Und das ist auch für unsere englisch sprechenden Freunde einfach zu verstehen, aber auch für uns. Es tönt nämlich fast gleich. Oder? Es ist nur ein Buchstabe ausgewechselt, beziehungsweise zwei fürs Deutsche, aber man versteht es, was dir steht, oder? Bitter oder better? Entweder lebst du hinein in eine Bitterkeit oder besser als du denkst. Verstehst du, was damit gemeint ist? Ja, wir sehen das nächste Mal, wie Gideon mit diesem Schritt, den er geht, sich unglaublich abhängig macht von Gott. Es war vielleicht auch Gottes Gnade, dass er noch nicht wusste, was nun bevorstand für ihn. Wir hören das nächsten Sonntag. Gegenüber seiner eigenen Familie und dann mit der Mobilisierung seiner Streitkräfte, oder wie denn das vor sich ging. Gott zeigt da ein für alle Mal so eindrücklich, bitter oder better, der Weg mit Jesus, Gott, ist immer besser. Und er gibt die Garantie, vielleicht ohne Arme und Beine oder mit weiß was, was du vielleicht in deinem Leben kennst. Mit schwierigen Rahmenbedingungen, beruflich vielleicht auch. Ja, der Herr weiß, wo du eingespannt bist, was dich quält, was dir den Schlaf raubt, wo du Lasten zu tragen hast. Aber bei Gott gibt es kein Wenn und Aber, höchstens im positiven Sinn. Wenn Gott uns beisteht, dann aber gehen wir. Und ich lese jetzt nun nicht mehr weiter, mach das zu Hause, das Kapitel 6 fertig zu lesen. Gott kommt Gideon noch stark entgegen. Gott schenkt drei krasse Wunder. Für ihn nun Bestätigungen, dass er sich richtig entscheidet, wenn er sich auf Gott einlässt. Mit dem Fell, das er auslegt, einmal nass und rundherum trocken und umgekehrt und dann auch noch zuerst kommt ja dieses Opfer, das Gott selbst entzündet und merkt er, da ist Gottes Kraft und Heiligkeit da, lest das. Und so geht Gideon einen nächsten Schritt. Lass alles Gottes Sorge sein, wenn er dich ruft. Er kommt damit ganz cool zurecht. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Grenzen, mit deinem Leben. Vertrau ihm. Zu was ruft dich Gott heute? Was möchte er dir sagen? Wir möchten eine Zeit der kurzen Stille haben. Was ist das, was du Gott bringen kannst? Deine Minderwertigkeit, dein Versagen, fehlende Begabung, die unbeantworteten, quälenden Fragen, deine Enttäuschungen, deine Ängste. Wozu ruft dich Gott heute? Das kann ich dir nicht sagen. Hörst du, wie Gottes Geist bei dir anklopft? Wofür willst du neu kämpfen? Mit welchem Titel, mit welchem Namen möchtest du dich nun neu kleiden? Tapferer Held gefällt mir. Oder wähl einen aus und du sagst, es ist ja noch besser, als ich denke, vom Wort Gottes her.